HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Alle Menschen lieben Süßes, weil die Muttermilch süß ist und das Süße uns sozusagen in die Wiege gelegt worden ist.
Eins mache ich, wenn ich lange Strecken fahre. Dann habe ich eine bestimmte Sorte Bonbons, die sind ganz bunt und furchtbar süß und bestimmt schrecklich ungesund. Und die vertilge ich dann, also, weil die Fahrt dann also mir versüßt wird.
Der süße Geschmack hat die Wirkung, dass wir darüber Energie, also Qi, bekommen. Das ist also auch etwas Aufbauendes.
Ich bin mal mit meiner ersten kleinen Maschine, das war so ein zweisitziges, ultraleichtes Flugzeug, das wog 450 Kilogramm, bin dann auf einem relativ kleinen Flugplatz in der Nähe meiner Eltern gestartet. Ja, dann bin ich ein Stück weit geflogen und dann wurden die Wolken aber immer dunkler und immer bedrohlicher. Und irgendwann war es dann so, dass ich immer wieder rein und raus geflogen bin aus den Wolken und mich auf einmal auf der Höhe dieser großen Windräder wiederfand. Und das war nicht witzig. Und ich sah schon quasi in der Bild-Zeitung am nächsten Tag die Schlagzeile: Junge Sportfliegerin irgendwo in den Wolken abgestürzt. Naja, ich bin dann weitergeflogen. Dann habe ich eine große Wiese gesehen, bin da irgendwie gelandet. War total aufgeregt, habe erstmal zwei Stücke Kuchen gegessen, die neben mir auf dem Sitz waren, die ich bei meiner Mama abgeholt hatte. Und war auf einmal in dieser kompletten Wolke drin. Das heißt, ich habe das Ende der Landebahn oder das Ende der Wiese nicht mehr sehen können.
Ein Flugzeug, ein Unwetter, eine Notlandung. Purer Nervenstress für die Pilotin. Ihre erste Handlung, als sie wieder auf sicherem Boden steht, sie verspeist zwei Stücke Kuchen, die sie zufällig dabei hat. Ein merkwürdiger Impuls. Oder?
Süßspeisen sind ja nicht nur kulturell eingraviert, sondern sie haben auch eine emotionale Wirkung.
Gunther Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaft.
Sie heben den Serotoninspiegel, sie verändern unseren Hormonhaushalt, sie fluten unser Blut sehr schnell eben mit Energiedichte und sie wirken von daher auf viele Menschen psychisch absolut positiv zunächst mal.
Ob Kuchen, Schokoriegel oder Eisbecher. Eigentlich sind diese Speisen reine Genussmittel, sagt Gunther Hirschfelder.
Aber funktional sind diese Dinge heute für viele Menschen tatsächlich ganz normale Grundnahrungsmittel. Sie werden konsumiert, um eine schnelle Energiezufuhr zu haben und um eben den Hunger zu stillen. Nicht mit Brot, sondern mit Schokolade. Fast eine verkehrte Welt.
Die meisten Grundnahrungsmittel, die in der Welt und auch bei uns verwendet werden, gehören dem süßen Geschmack an. Also in der Regel essen wir alle am meisten süß.
Sabine Kakizaki ist Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM. Dementsprechend basiert ihre Ernährungsberatung auf den 5 Elementen: Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Der süße Geschmack ist dem Erdelement zugeordnet.
Und das Element Erde steht für den Spätsommer. Und da haben wir ja als schönes Bild reife Getreidefelder. Und der natürliche Geschmack von Getreide zum Beispiel ist der süße Geschmack. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich zuerst immer denken, Getreide ist ja nicht süß, weil wir leider an extrem Süße, also im Grunde genommen Zucker pur, gewöhnt sind heute. Und das aber eigentlich kein natürliches Lebensmittel in dem Sinne ist.
Öle und Fette. Möhren und Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Nüsse und Obst. Auch diese Nahrungsmittel sind von Natur aus süß. Das Süße ist besonders wichtig für unsere Ernährung, erklärt Sabine Kakizaki. Denn es verteilt die Energie im ganzen Körper, sodass alle Organe gleichmäßig versorgt werden. Nach der Fünf-Elemente-Lehre wirken süße Nahrungsmittel harmonisierend und beruhigend, nährend und befeuchtend.
Deine Liebe, die ist zuckersüß, 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 wie ein Apfel aus dem Paradies. Deine Lippen sind so kirschenrot, kirschenrot, kirschenrot. Deine Küsse sind wie Honigbrot, Honigbrot, Honigbrot.
In der griechischen und römischen Antike glaubte man zum Beispiel, dass Honig vom Himmel herabfällt und auf diese Weise entsteht und dass er deshalb ein Geschenk der Götter sei, also besonders gesund und besonders wertig.
Der süße Honig wurde lange Zeit besonders geschätzt, auch in der Bibel. Im Hohelied preist der Bräutigam die Braut, sie habe Milch und Honig unter ihrer Zunge. Israel wird in der Bibel mehrmals als das Land, in dem Milch und Honig fließen, bezeichnet. Damit sind seine Fruchtbarkeit und sein Reichtum gemeint. Und in der pfingstlichen Apostelgeschichte vermuten Betrachter, die predigenden Jünger seien wohl voll des süßen Weins, so beseelt sind sie vom Heiligen Geist, dass sie geradezu berauscht wirken. In den letzten Jahrzehnten ist das Süße zunehmend in Verruf geraten, sagt der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder, zumindest in Mitteleuropa. Vor allem weißer Zucker gilt als extrem ungesund.
Und manche meinen sogar, Zucker sei eine Art Droge und wir müssten den Zucker grundsätzlich verbannen. Für diejenigen, die viel zu viel Zucker essen, sind das sicherlich berechtigte Forderungen.
Doch was bedeutet zu viel Zucker? Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Erwachsenen, maximal 25 Gramm Zucker am Tag zu essen. Das sind etwa 4 gehäufte Teelöffel. Gemeint ist hier der sogenannte freie Zucker. Also derjenige, der nicht von Natur aus in Lebensmitteln enthalten ist, sondern zugesetzt wird. Er versteckt sich häufig in Wurst, Ketchup, Fertiggerichten und Getränken und natürlich in Schokolade, Kuchen und Desserts. Dem Zucker auszuweichen ist also gar nicht so einfach. Schon gar nicht an Feiertagen.
Wenn wir in die Geschichte des Lebensmittelkonsums schauen, dann sehen wir, dass mit der Herausbildung der Fastenregeln im Verlauf des frühen Mittelalters wir auf der einen Seite exponierte Festtage haben, unter denen Ostern, Weihnachten und Pfingsten eine ganz besondere Rolle spielen. Und zu diesen Festtagen ist traditionell viel und auch eher süß gegessen worden, weil diesen Hochfesten eine Fastenzeit vorausgeht.
Christliche Feiertage ohne Süßes? Undenkbar. Zum Osterfest kommt nicht nur süßes Hefegebäck auf den Tisch, sondern auch Schokolade in Form von Eiern oder Hasen. Der Advent gilt ebenfalls als Fastenzeit. Deshalb sollten die Plätzchen, die man in dieser Zeit bäckt, eigentlich für Weihnachten aufgehoben werden. Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft fasten unter anderem vor Purim, einem karnevalsähnlichen Fest im Februar oder März. Am Feiertag selbst werden dann süße Haman-Taschen verspeist, benannt nach dem Regierungsbeamten Haman, der plante, alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Auch in anderen Religionen spielen süße Speisen eine wichtige Rolle. Der Islam zum Beispiel feiert am Ende des Fastenmonats Ramadan das sogenannte Zuckerfest.
Und wir haben auch in Europa durchaus Kulturkreise, die gehen mit dem Zucker wesentlich unkritischer um. Wir sehen das in unseren Untersuchungen, vor allem bei Migrantinnen und Migranten aus dem arabischen Raum, die vielleicht eine ganz andere Nomenklatur haben in der Definition, was gesund oder ungesund ist. Da sind es dann eher bestimmte Fleischelemente oder Alkohol, die als maximal ungesund tituliert werden, während es eine positive Affinität zum Süßen gibt. Und so könnten wir die Kulturen der Welt gewissermaßen durchdeklinieren.
Hier in Deutschland wird so viel Eis gegessen. Sobald es warm wird, dann muss Eis gegessen werden. Ich esse sehr gerne Eis, aber nicht in rauen Mengen irgendwie. Also wo ich auch schwach werden kann, das sind so Kuchen. Also Obstkuchen, Himbeerkuchen, aber bitte mit Sahne. Ja.
Bernadette stammt aus Frankreich und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Seitdem ist sie begeistert von der deutschen Kaffeekultur.
Vor allem, da trifft man jung und alt. Manchmal ist es ein bisschen vielleicht altbacken, aber das ist so toll. Da wird man bedient und da kriegt man Kaffee in Kännchen. Und ich finde das einfach toll. Und dann eben diese Freude, sich einen Kuchen auszusuchen und dann kommt es und man kann da sitzen, solange man will. Das ist meistens so gemütlich. Ich finde das einfach herrlich.
Kaffeekränzchen, Hochzeitstorte, Geburtstagskuchen. Unsere Kultur zelebriert das Süße in vielen Variationen. Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum das Süße uns magisch anzieht. Wir haben von klein auf gelernt, dass Süßigkeiten die Stimmung aufhellen. Ein Kind fällt hin, zum Trost bekommt es ein Eis. Wenn es quengelt, wird ihm ein Keks in die Hand gedrückt. Schreibt es eine gute Klassenarbeit, bekommt es zur Belohnung eine Tafel Schokolade. Erwachsene wissen die süßen Seelentröster ebenfalls zu schätzen. Bei Liebeskummer oder Krankheit, vor und nach Prüfungen, wenn sie sich langweilen oder einsam fühlen. Ein paar feine Pralinen oder Kekse tun da besonders gut.
Das Fatale ist, wenn ich mich daran gewöhne, meine Emotionalität über Süßspeisen zu beeinflussen und gar zu steuern, dann rutsche ich sehr leicht in einen Effekt rein, dass ich etwas Süßes esse, mich kurzfristig besser fühle, dann sinkt der Zuckerspiegel im Blut, ich fühle mich schlechter, ich bekomme vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil ich andauernd zu viel nasche und weil ich zu schwer bin. Und diesen Frust kann ich unter Umständen wieder nur bekämpfen, indem ich noch was Süßes esse und schon besteht der fatale Teufelskreislauf.
In meiner Praxis habe ich sehr häufig Menschen, das sind dann auch hauptsächlich eher Frauen, die eben mit dem Thema kommen, dass sie gerne ein bisschen Gewicht verlieren wollen, die sich aber auch häufig dann gleichzeitig müde und energielos fühlen und die häufig über einen ausgeprägten Süßhunger klagen.
Die Heilpraktikerin Sabine Kakisaki erforscht in jedem Einzelfall die genaue Ursache. Und sie hilft den Menschen herauszufinden, was der Körper ihnen sagen will, wenn er immer wieder nach Süßem verlangt.
Und an der Stelle, ja, ist das so ein bisschen knifflig zu verstehen erstmal, weil der sagt uns natürlich nicht, gib mir Schokolade oder Gummibärchen, obwohl sich das für uns genauso anfühlt, sondern er sagt uns häufig, ich bin nicht genährt genug. Also im Grunde genommen brauche ich mehr nährendes Getreide, gekochte Möhren, gekochten Kürbis oder so etwas.
Ich mag kein Gemüse. Nur manches. Ich mag zum Beispiel nicht Möhren, die gekocht sind und mit Honig überbacken. Aber ein Gemüse, was ich mag, sind Möhren, die nur geschält sind.
Die Kinder haben ja in jedem Alter also süße Seiten. Und wie sie klein waren, ich glaube, ihre Quirligkeit, ihre Lebendigkeit fand ich süß. Auch diese Fähigkeit, sich zu begeistern und auch zu zeigen, wenn sie einen lieben, das einfach so unmittelbar zu zeigen. Und das fand ich süß.
Die allermeisten Menschen finden kleine Kinder niedlich. Unsere genetische Ausstattung sorgt dafür, dass wir auf das sogenannte Kindchenschema reagieren, das heißt auf Gesichter mit Kulleraugen, Pausbacken, kurzer Nase und kleinem Kinn. Erwachsene leiten aus diesen Merkmalen Hilfsbedürftigkeit ab und verspüren den Drang, sich um das kleine Wesen zu kümmern, es zu ernähren und zu beschützen. Und ganz selbstverständlich benutzen wir im Deutschen das Wort süß für die niedlichen Kinder. Das heißt, wir übertragen die Eigenschaften von süßen Nahrungsmitteln auf kleine Menschen und auch auf Tiere und Gegenstände. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder hat dafür folgende Erklärung.
weil von allen Nahrungsmitteln und von allen Früchten, die wir in der Natur finden, das Süße immer Beweis dafür ist, dass Dinge ungiftig sind und dass sie besonders genießbar sind. Und es hat den Menschen eben besonders gut geschmeckt. Und das ist eben süß im nicht kritischen Sinne.
Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen. Das wäre doch wunderschön.
Die Bildsprache der Erotik hat ebenfalls einen süßen Ton. Wenn Erwachsene einander anziehend finden, benutzen sie Kosenamen wie Süßer, Honey, Sweetheart oder Zuckerpuppe. Und wenn sie plötzlich anfangen, Süßholz zu raspeln, sind sie womöglich darauf aus, ihr Gegenüber zu vernaschen.
Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein.
Ich würde sagen, mon cher et tendre. Mon cher, mein Lieber, und tendre, zärtlicher. Ja? Mon cher et tendre. Also ich würde nichts mit Zucker sagen.
Mein liebes, feines Schätzelchen, mein süßes, süßes, süßes kleines Spätzelchen, du meine Herzallerliebste, du meine Eau Claire de la Lune. Mein schöner Kieselstein, ich will ganz zärtlich, zärtlich sein, mein zartes Zärtelchen, dann wirst auch du ganz zärtlich sein, mein Lieb, mein Süß, mein Klein.
Im Deutschen wird das Adjektiv süß vor allem für Kinder und Frauen verwendet. Mit Blick auf Männer wird der Begriff viel seltener gewählt. Im hohen Alter sieht es wieder etwas anders aus. Dann werden Menschen jeden Geschlechts als süß bezeichnet. Die Fotografin Smilla Dankert kann das nachvollziehen, auch wenn sie es nicht gutheißt. Sie macht sehr gerne Porträts von alten Menschen, insbesondere von alten Frauen.
Ich glaube, dass alten Menschen, genau wie Kindern oder Betrunkenen, so eine gewisse Geschäftstüchtigkeit abhanden kommt. Ne? Und das empfindet man dann irgendwie als süß oder rührend oder niedlich oder so, weil das ist ein bisschen wie ein Kind, was die zu großen Schuhe der Mutter trägt. Sind alte Menschen auch noch in diesem Regelwerk, wie man so im öffentlichen Leben auftritt, und gleichzeitig sieht man, da spielen aber so Faktoren hinein, dass man eben nicht mehr so flott laufen kann oder eben länger überlegen muss, wie nochmal die Straße heißt, in die man will und so. Also dass so bestimmte Fähigkeiten außer Kraft gesetzt werden.
Was aber kein Grund für Überheblichkeit oder Zynismus ist, sagt Smilla Dankert, und auch nicht für Rührseligkeit.
Weil das auch den Menschen nicht gerecht wird, ne? Wenn man da jetzt nur so sagt, ach guck mal, die süße Alte oder so. Das ist total verkehrt, finde ich, weil man dann auch die Menschen nicht mehr ernst nimmt.
Süß, gleich ungiftig, gleich harmlos. Diese Rechnung wird häufig aufgestellt, wenn es um alte Menschen geht, zum Beispiel in Fernsehfilmen. Vermutlich soll das Fernsehpublikum über die süßen Alten schmunzeln. Frauen bekommen im Alter besonders häufig das Etikett süß aufgeklebt, gerne in Verbindung mit Oma oder Omi.
Also ich finde, Omas haben nicht süß zu sein.
Meint Bernadette, die zwei Enkelkinder hat.
Gut, die können nett sein, freundlich, zuvorkommend. Das ist schön, wenn sie auch durch ihr Verhalten einem ein Beispiel sein könnten, ja, aber bitte nicht süß. Also ich liebe Menschen mit Ecken und Kanten, ne? Und ich finde, da hat süß, also das ist diese so Vereinheitlichung, auch nach Normen und so weiter. Wenn man Oma ist, dann hat man so und so zu sein, muss man sich so und so anziehen, ne? Und das finde ich ganz, ganz furchtbar.
Auch für junge Frauen findet sie das Wort unpassend. Zumal es geradezu inflationär benutzt wird. Eine neue Frisur, ein Schmuckstück, eine Handtasche, alles wird gleichlautend kommentiert, wie süß. Bernadette kommt es vor, als lebten die Frauen in einer Welt voller Barbie-Puppen.
wie Barbie, also das ist süß, hein? Und so blond und so toll und so schlank und was weiß ich, süß, hein? Also so ein bisschen so lächerlich, also so süßlich, dass es einem übel wird davon.
Deine Liebe, die ist zuckersüß, 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 wie ein Apfel aus dem Paradies, zuckersüß.
Wenn wir eben sehr viel süß essen, also zu viel Industriezucker oder eben zu viel von diesen süßen Lebensmitteln, dann entsteht in unserem Körper sinnbildlich gesprochen auch zu viel Feuchtigkeit und dann entwickeln wir so eine Energie, die sich auch so ein bisschen sumpfig anfühlen kann.
Erklärt die Heilpraktikerin Sabine Kakizaki. Doch es gibt Hoffnung. Man kann dem Körper allzu großen Appetit auf Süßes abgewöhnen. Eine Erkenntnis, die inzwischen auch im medialen Mainstream angekommen ist. Foodblogs im Internet überbieten sich gegenseitig mit Zuckerfrei-Challenges, die zum Verzicht auf Zucker motivieren sollen.
Und dann beim Abendbrot mache ich das Abendbrot auf unserem Segelboot für meinen Süßen und für mich.
Ja, und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass in der Ernährungslehre der TCM gekochte Speisen sehr viel nährender sind für uns als rohe oder kühle. Weswegen zum Beispiel ein gekochtes Frühstück, also was wie ein klassisches Haferporridge, eigentlich sehr empfohlen wird. Und wenn man so eins zum Beispiel frühstückt, man den normal süßen Geschmack dann morgen schon bekommt und das dann verhindern kann, dass man nachmittags so einen Heißhunger auf Schokolade bekommt.
Fünf Elemente Küche, Zuckerfasten, weniger Zuckerkampagnen. Ist das nicht alles neumodischer Schnickschnack? Und war nicht früher alles besser, als man sich das Süße noch ohne schlechtes Gewissen gönnen konnte? Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder wirft einen Blick in die Vergangenheit. Seit der Renaissance waren Konfekt auf Honigbasis und Schokolade begehrte Luxusgüter.
Sodass wir eigentlich sagen können, die gesamte Oberschicht hatte eine ausgesprochene Vorliebe für das Süße. Besonders deutlich wird das bei Goethe.
Mein süßes Liebchen, hier in Schachtelwänden gar mannigfalt geformte Süßigkeiten. Die Früchte sind es heiliger Weihnachtszeiten, gebackne nur den Kindern auszuspenden.
Und wir wissen ja, dass der Dichterfürst eine besondere Vorliebe hatte, nicht nur für Schokolade, sondern auch für kandierte Ananas und sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat, wo denn eben die besonderen Süßspeisen für ihn herkommen könnten. Viele Persönlichkeiten der Zeit haben Goethe dann auch besondere Süßigkeitengeschenke gemacht.
Was für unbeschwerte Zeiten! Eines steht fest. Süßes hat seit jeher eine enorme Anziehungskraft, der kaum jemand widerstehen kann. Schließlich wollen wir uns das Leben versüßen, nicht versalzen oder verschärfen. Offenbar liegt es an der süßen Muttermilch, dass wir die Finger so schwer von Bonbons und Kuchen lassen können, sei es bei einer langen Autofahrt, nach einer Notlandung mit dem Flugzeug oder einfach aus purer Lust am Süßen, die man sich auch nicht immer verkneifen sollte, meint die Fünf-Elemente-Ernährungsberaterin Sabine Kakizaki.
Bei jeder Ernährungsform sollte es darum gehen, dass sie auch alltagstauglich ist. Und der Genuss muss natürlich an erster Stelle stehen. Und ich selber esse auch gerne mal ganz normalen Kuchen. Oder wenn ich im Kino bin, dann lacht mich doch mal die Haribo-Tüte an oder so. Da ich das nicht so oft mache, gönne ich mir das und bin dann am nächsten Morgen auch gerne wieder mit meinem Hirsebrei unterwegs. Und so empfehle ich das eigentlich auch meinen Patienten.
Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder kann sich sogar vorstellen, dass der Zucker wieder Aufwind bekommt. Und zwar im Bereich der Luxusprodukte. Nicht, weil sich plötzlich herausstellen könnte, dass er gesund ist, sondern aus Gründen der Nachhaltigkeit.
Zucker ist im Vergleich zu etwa Importfisch oder zu Fleisch ein Produkt, was einen ziemlich guten CO2-Fußabdruck hat. Und Zucker ist ein schneller Energielieferant mit einer, je nachdem wie es produziert wird, super Umweltbilanz. Da werden wir noch Dynamiken in der Zukunft erleben.
Bei uns gab es zum Nachtisch lange, 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 wirklich lange nicht mehr Wackelpudding, grüner. Aber am besten mag ich Schokolade und Gummibärchen.